Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther. Gleich zu Beginn möchte ich nochmal auf unser Schön und Stark Fotoevent aufmerksam machen, das am 26. Juni zum vierten Mal stattfinden wird. Ich möchte gemeinsam mit meinem Team und einer großen Gruppe Frauen auf das Thema Krebs aufmerksam machen und ein Zeichen für mehr Sensibilität und Offenheit in der Gesellschaft setzen. Die Bilder sollen dir und allen Betroffenen Mut machen und jede einzelne Frau darin bestärken, sich selbst mehr zu lieben und anzunehmen, so wie sie sind. Gleichzeitig möchten wir mit unserem Schön und Stark Fotoevent einen Raum schaffen, in dem Betroffene zusammenkommen können, sich austauschen und einfach Spaß haben. Das Fotoevent findet am Montag, den 26. Juni 2023, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in Brandenburg an der Havel statt. Du erhältst an diesem Tag von unserem Stylistenteam ein leichtes Sommer-Make-up und lässt dich anschließend gemeinsam mit anderen Frauen im Freien fotografieren. Genieße auch in diesem Jahr in lockerer Atmosphäre gute Gespräche, tolles Essen, Spaß und Lebensfreude. Buchen kannst du deine Teilnahme am Schön und Stark Fotoevent noch bis zum 31. Mai ganz bequem über unsere Homepage www.schönundstark.de unter dem Reiter Fotoevent. Ich verlinke dir die Seite natürlich auch in den Shownotes. Aber jetzt zurück zum Podcast und der aktuellen Folge. Ich spreche heute mit einer Frau, die ihre Brustkrebsdiagnose mit 42 Jahren erhalten hat. Nachdem sie zunächst die Mastektomie mit gleichzeitigem Wiederaufbau mit Silikon erhalten hatte, folgte eine Kinderwunschbehandlung. Ein Jahr später wurde das Implantat auf ihrem Wunsch entfernt und mit Eigengewebe per Deep Flap aufgebaut. Nach einigen Monaten folgte die Angleichung der gesunden Brust. Soweit die Fakten. In der Theorie klingt der Behandlungsplan oft nach einer Reihenfolge, an der man sich orientieren kann, und das ist auch gut so. In der Realität von Shermin sah es leider ein wenig anders aus. Ihr Körper hatte sich durch die unzähligen OPs so enorm verändert, dass sie sich lange Zeit nicht wiedererkannte. Und das trotz der, also wie ich finde, wirklich gelungenen Ergebnisse. Auch heute leidet sie noch an der Fatigue, dem unerfüllten Kinderwunsch und den Narben, die ihren Körper gezeichnet haben. Wie Shermin zurück in das Leben gefunden hat, was sie erlebt hat und wie sie sich heute fühlt, das erfährst du in dem folgenden Gespräch. Hallo liebe Shermin und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Ich freue mich so sehr, dass das mit uns geklappt hat. Du warst ja zum Fotografieren bei mir im Studio und von daher weiß ich noch, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, dass du mit Anfang 40 oder Mitte 40 an Brustkrebs erkrankt bist.
42, ja.
Mit 42, ja. Wann hast du denn festgestellt, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt?
Eigentlich, ich habe es nicht festgestellt. Ich bin wegen meinem damaligen Partner von Norden nach Süden gekommen und ich musste zu Gynäkologen, eine neue Gynäkologen musste ich besuchen, noch besser gesagt. Und dann wurde es während einer Ultraschalluntersuchung festgestellt, da irgendetwas hätte sein können und ich sollte vorsichtshalber nach Klinikum gehen und eine Biopsie machen lassen und noch davor eine Mammographie. So hat sich das alles angefangen.
Das heißt, du warst einfach bei einer Vorsorgeuntersuchung.
Richtig. Und ich fühlte mich eigentlich auch derzeit noch gesund, außer meiner Erschöpfung und Müdigkeit.
Ah, okay. Wie war denn dein Leben vor der Diagnose? Was hast du irgendwie eine Stresssituation in deinem Leben gehabt? Oder erzähl doch mal, wie dein Leben vorher war.
Vorher war mein Leben sehr stressig. Ich bin seit 2011 Dezember in Deutschland. Und ich habe innerhalb von 8 Jahren mein Leben komplett aufgebaut. Das heißt, mit Weiterbildung, mit Beruf, mit Eigentumswohnung, drum und dran, habe ich ein neues Leben aufgebaut. Und beruflich bin ich auch sehr angespannt, beziehungsweise, wo ich im Norden war, musste ich auch für 3 Projekte parallel arbeiten. Ich stand unter Dauerstress.
Das heißt, dein Körper hat dir schon irgendwie gezeigt, dass es zu viel ist in dem Moment, wo du erschöpft und K.O. warst.
Ja, so gehe ich davon aus.
Und nachdem du die Diagnose bekommen hast, konntest du dann irgendwie den Knoten in deiner Brust tasten?
Eigentlich nein. Erst nach 2. Biopsie hat sich der Knoten irgendwie bemerkbar gemacht. Und da könnte ich das richtig wahrnehmen, dass in meinem Körper irgendetwas eine Fremdmitbewohner war.
Mhm. Du hast ja gesagt, du bist einmal in Deutschland von Norden nach Süden umgezogen. Mhm. Das heißt, du warst auch gerade frisch in einer neuen Partnerschaft?
Richtig, ganz genau.
Mhm. Wie war das, als du die Diagnose bekommen hast? Wie hast du dich da gefühlt?
Das war ein Schock gewesen, weil ich war davon völlig überzeugt, dass es überhaupt nicht Krebs sein konnte.
Mhm.
Und die Ärztin hat mir das mitgeteilt, dass ich Krebs habe. Ich habe sie dann angeschaut und habe es gesagt, ich habe ja doch keinen Krebs. Und dann hat sie das wiederholt, doch sie haben es Krebs. Und ab diesem Punkt war bei mir alles vorbei. Ich bin zusammengebrochen in Tränen und sie hat mich im Raum alleine gelassen.
Du warst ganz alleine und dann ist die Ärztin aus dem Raum rausgegangen?
Genau.
Das ist ja furchtbar. Wie ging das weiter?
Ja, danach, ich sollte an diesem Tag noch weiterhin arbeiten. Dann habe ich ein paar Tage versucht zum Arbeiten und da ging da gar nichts mehr. Weil wir bekommen viele Kundentelefonaten und jeder Kunde, mit dem ich angesprochen bin, ich habe immer dann zum Weinen angefangen. Da habe ich mir gedacht, nein, ich lasse mich jetzt krank melden, ich lasse die Diagnose sacken und schaue ich mal nach, was es noch zukommt. Und dann dann habe ich mich schon mal in einem Turbulenzphase gefunden, weil wenn man so eine Diagnose bekommt hat, dann bekommt man ja auch Therapieplan, alles zu und dann ist man ja überflutet von viele andere Informationen und Termine. Das ist dann ein purer Chaos.
Hast du denn alles verstanden? Deutsch ist ja nicht deine Muttersprache. Hast du alles verstanden, was die Ärzte dir gesagt haben?
Ja, das geht ja aber nicht, glaube ich, um Deutsch. Das geht eher, glaube ich, um Medizin, Medizindeutsch.
Hm.
Das war so schwierig, weil dann weiß man ja, man weiß man ja sowieso nicht, was man ja, was die Menschen schon mal von uns haben wollen. Das ist ja doch der erste problematisch gewesen. Die planen irgendetwas, die sagen irgendetwas und das zum Verstehen war natürlich am Anfang ganz schwierig. Ich habe auch natürlich Selbstrecherche gemacht, was viele ja doch machen und nicht machen sollen, weil im Internet schreibt ihr doch auch nicht unbedingt so gute Sachen. Und irgendwie habe ich das aber gut dann hingekriegt. Und ich bin so eine Mensch, ich muss alles planen. Ich muss schon teilweise einiges unter Kontrolle haben, damit ich weiß, wohin es geht. Irgendwie habe ich das dann hingekriegt.
Das heißt, in dem Moment, wo du die Diagnose erhalten hast, warst du sozusagen eine Nummer der Ärzte und die haben für dich dein Leben durchstrukturiert.
Genau, so ist das.
Erzähl doch mal was zu den Fakten. Also was für eine Operation hast du bekommen? Du hast wunderschöne lange Haare. Dann gehe ich davon aus, dass du bestimmt gar keine Chemotherapie hattest, oder?
Nein, hatte ich nicht. Das war auch sehr interessant. Mein Partner ist beim zweiten Besprechung mitgekommen. Das muss man ja auch erwähnen. Es ist schon sehr wichtig, wer sie mitnehmen zu diesen Gesprächen. Das muss ich unbedingt sagen. Er ist medizinisches Personal und hat er ohne mit meiner Abstimmung auch gesprochen, dass ich keine Chemotherapie haben wollte.
Das hat dein Partner für dich entschieden?
Richtig. Ich habe dann in mir ging es ja so schummerig. Ich habe ihn angeschaut. Ich habe den Arzt angeschaut und ich konnte in diesem Zeitpunkt gar nichts sagen.
Mhm.
Zum Glück ist es auch nicht zur Chemo gekommen, aber das liegt in meinem Herzen. Das muss ich sagen, das ist wirklich ernsthaft sehr wichtig, wer sie zum Arztgespräch mitnehmen.
Ja, natürlich, das sollte auf jeden Fall eine Vertrauensperson sein. Ne? Also, boah, das schockiert mich gerade völlig, dass dein Mann diese Entscheidung über dich und deinen Körper trifft. Da fällt mir gar nichts weiter zu ein.
Und wohlgemerkt eine medizinische Personal.
Ja, aber ob er jetzt irgendwie Mediziner ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist ja schön, wenn er dich berät, aber er darf doch nicht für dich die Entscheidungen treffen.
Man ist mal schon mal nicht in Fassungslage. Als ganze Boden ist schon mal weggenommen unter ihren Füßen. Und man ist mal wirklich nicht in einem Fassungslage. Man kann mal wirklich in diesem Moment nicht etwas sagen, sprechen oder sonst was. Ich bin völlig mit Notizen dorthin gegangen. Und wenn jemand noch darüber was mitredet und sowas noch mitredet, dann geht alles aus. also für mich war das zumindest so gewesen.
Das heißt, du hast keine Chemotherapie bekommen, aber du hast eine OP bekommen.
Mehrere OPs habe ich bekommen. Erstens so hieß es, es sollte brusterhaltend sein. Und ich wohne wohlgemerkt in einem kleinen Örtchen. In einem kleinen Klinikum wurde es mir dann gesagt, brusterhaltend OP. Und danach sollte ich dann Strahlentherapie bekommen. Ja gut, schön, habe ich mir gedacht. Aber irgendwo hatte ich noch ein murmeliges Gefühl gehabt, dann lasse ich mich mal noch in einem anderen Klinikum dann untersuchen, wohlgemerkt in einem großen Uniklinikum. Dann bin ich auch zu diesem Uniklinikum gefahren und die haben dann noch weitere Untersuchungen empfohlen. Da stimmte irgendetwas nicht. Und ich sollte dann nächster Tag diesmal für Stanzenbiopsie vorbeischauen. Dann haben sie mir dann auch die Stanzenbiopsien gemacht. Und ungefähr eine Woche später habe ich eine zweite Meldung bekommen. Dann hieß es, die Ärztin ruft mich an, ja, Brust muss weg. Meine erste Reaktion, nein, weil das war jetzt mein zweiter Schock gewesen nach dem Krebsdiagnose. Mhm. Ich habe es einfach nein gesagt. Dann war das mir schon klar, das wird eine größere OP. Und der Rahmen wird noch größer. Mhm. Das heißt, ich habe erstens eine ganz normal OP mit Tumorentfernung bekommen plus eine subkutane Mastektomie. Ganze Milchdrüse wurde entfernt. Haut und Brustwarze habe ich erhalten bekommen mit einem Silikonimplantat.
Auf beiden Seiten?
Nur linke Seite. Nun, vor diesem OP habe ich mich ganz fest entschlossen, ich wollte mit einem Silikonimplantat nicht leben. Und ich musste mich vorher noch entscheiden, was und wie soll ich machen lassen? Soll ich von der Rücken das Fettgewebe nehmen lassen oder vom Bauch? Diese Prozedur musste ich vor dem ersten OP überlegen und entscheiden. Das heißt, deswegen habe ich einmal die erste OP bekommen mit Implantat und Krebsentfernung. Zweitens Deep Flap, einem Eigenfettaufbau.
Das heißt, du hast Silikon in deiner Brust zusätzlich noch drin oder also hast du beides?
Ich hatte Silikon drinne gehabt. Die mussten den Platz erfüllen mit irgendetwas.
Ach so, okay, der Tumor musste also schnell rausoperiert werden und dann haben die einfach, weil sie noch nicht wussten, wie es weitergeht, dir erstmal ein Silikonkissen eingesetzt.
Richtig, ganz genau.
Okay. Bevor du die Silikonkissen hattest, hast du auch noch gar keine Entscheidung getroffen, dass du es mit Eigengewebe wieder aufbauen möchtest?
Ich musste das vorher schon entscheiden.
Aber warum haben die das denn nicht beides gemacht?
Die haben das nicht gemacht, weil sie wussten nicht, ob ich nach dem OP Strahlentherapie bekomme oder nicht.
Okay.
Wenn man Strahlentherapie bekommt, dann kann das Ergebnis dann ein bisschen unschöner werden.
Das heißt, du hast die erste OP gehabt, da wurde der Tumor entfernt und das Brustgewebe wurde ebenfalls entfernt und Silikonkissen eingesetzt. Und in einer zweiten Operation hast du mit Eigengewebe aufbauen lassen.
Richtig, also mein Bauchgewebe wurde dann hineinimplantiert und dann habe ich noch eine dritte OP bekommen. Korrektur wurde gemacht, Angleich. Gesunde Brust wurde auch angeglichen.
Wie hat sich das denn angefühlt? Also ich weiß natürlich, wie das aussieht, wenn man das Bauchgewebe für den Brustaufbau nutzt. Aber wie fühlt sich das an für dich?
Es ist artfremd. Es ist einfach artfremd. Bis heute habe ich noch Taubgefühl. Diese OP war am 14. September 2021 gewesen. Es ist völlig ein fremder Körper. Es ist total gut geworden. Der mich operiert hat, hat alles wirklich sehr gut gemacht, aber es ist völlig ein neuer Körper. Bauch wurde gestrafft in dem Sinne. Die Brüste sind gestrafft und alles eingefüllt. Es ist völlig ein fremder Körper.
Aber es sieht super aus.
Ja, kann man schon sagen. Dankeschön.
Du hast mir erzählt, als du zum Fotoshooting bei mir im Studio warst, dass du während der Behandlung auch immer wieder von deinem Arzt fotografiert wurdest. Erzähl doch mal, wie das war.
Ja, das war ein Schreck gewesen, ganz ehrlich gesagt, weil ich habe mit alles berechnet, aber mit solchen Fotos habe ich zuerst nicht berechnet. Der erste Tag wurde ich zur Fotostudio geschickt und dann hieß es dort, ich sollte mich ausziehen. Aber komplett, da stand ich wirklich völlig entsetzt und meine erste Reaktion nicht, aber ernst, habe ich dann gesagt. Ich musste mich komplett ausziehen. Grund war dafür, der Professor wollte von jeder Richtung das sehen wollen. Wahrscheinlich wegen Haltung und so weiter. Einige Sachen wollte er dann auch zur Kenntnis nehmen, dass er besser vielleicht wegen der Proportionen und sonst was alles einrichten kann, gehe ich davon aus. Aber das war kein schönes Gefühl. Bis heute noch werde ich immer noch fotografiert. Weil es gibt noch Korrekturen, die ich noch machen lassen muss, am Bauch und am Brust noch. Fotos werden immer noch gemacht.
Immer noch komplett nackt?
Immer noch komplett nackt.
Ich habe ja mit vielen Frauen zu tun, die an Krebs erkrankt sind. Und ich habe in der ganzen Zeit noch nie gehört, dass die Frau sich komplett nackt ausziehen muss, um vor der Kamera zu posieren.
Ich habe mich echt geschämt, das muss ich schon sagen. Das war für mich sehr, sehr unangenehm. Es ist bis heute noch sehr unangenehm. Das Einzige ist, man bekommt mein Vertrauen, weil ich diese Fotos auch mitbekomme, beziehungsweise per USB-Stick. Werden die Fotos auch mir immer zugegeben, das ist mir wichtig. Dadurch bekomme ich die im Vertrauen. Aber es fällt mir jedes Mal schwer, natürlich.
Wie fühlst du dich denn jetzt in deinem Körper?
Also ziemlich besser geworden. Wenigstens bin ich jetzt noch anvertrauter. Nicht so schlimmer wie vor einem Jahr. Die Narben sind immer noch da. Ich habe Keloiden bekommen. Ich kämpfe immer noch mit den Narben. Und ja.
Bist du denn in psychologischer Betreuung? Hast du dir da Hilfe genommen, um das emotional alles aufzuarbeiten?
Ja, natürlich. Also seit am Anfang bin ich bei einem Psycho-Onkologen. Ungefähr seit 2,5 Jahren lang. Ich bin immer noch in Behandlung. Insbesondere, wo es mich sehr stark betroffen hat, war die Kinderwunschbehandlung gewesen. Da ich in meinem Alter noch keine Kinder habe und da ich über 40 bin, leider als Krebspatienten ist man ja wie ein Abfallprodukt. Es wird von Krankenkassen gar nichts mehr übernommen. Sie kommen nicht mehr im Fertigprojekt mehr rein. Und sie müssen zurechtkommen mit diesem Leben, was sie einfach vor sich haben. Und das ist schon hart.
Das kann ich mir vorstellen. Wie gehst du denn jetzt damit um?
Ich komme bis heute noch nicht klar. Das wird als Baustelle bleiben. Ich bin derzeit schon in Behandlung, aber trotzdem, das ist ein Thema. Das finde ich auch für Krebspatienten ein sehr wichtiges Thema, weil wenn sie über 40 sind, müssen sie alles selber bezahlen. Und ich frage mich bis heute, wenn ein Mensch wirklich finanziell nicht so gut drauf ist, wie kann derjenige das sich leisten?
Das wird ja auch oft von den Ärzten relativ schonungslos den betroffenen Frauen gesagt, dass, also das hatte ich tatsächlich auch schon öfter, dass Frauen, die einen Kinderwunsch haben, auch so ein bisschen schräg angeguckt wurden, gerade wenn sie schon, sagen wir mal, Mitte, Ende 30 sind oder wie du dann auch über 40. Das können viele Ärzte gar nicht nachvollziehen, wie übermächtig so ein Kinderwunsch sein kann und wie schwer das ist und was für ein zusätzlicher Verlust das ja auch im Leben einer Frau darstellt.
Ja klar, also wo ich im Uniklinikum war, war das auch ganz emotionlos. Ich habe es auch gefragt wegen dem Fertigprojekt, da stand ich da und wie das ist, wollte ich fragen. Da haben sie mir ganz konkret gesagt, dass ich nicht in das Projekt reinkommen kann. Also das ist richtig emotionlos gewesen. Wie du auch gesagt hast, wenn man über 40 ist, dann ist die Thematik für viele Ärzte oder ärztliche Personal schon längst abgeschlossen. Und dann bleibt man ja ganz alleine mit seinen Sorgen. Da muss noch einiges gemacht und getan werden in Deutschland, weil mein Leben ist wie folgt gelaufen. Ich habe 3-mal studiert und der Kinderwunsch hat sich natürlich mit der Zeit verschoben. Beziehungsweise ich wollte in meinem Beruf noch einiges erreichen, Karriere machen.
Ja, natürlich. Und gerade wenn du auch irgendwie in so einer unliebsamen Ehe gelebt hast, ich meine, zu so einer Familie gehört ja auch der passende Partner dazu. Wie ist denn dein Leben jetzt zurzeit? Bist du mit deinem Partner, den du, von dem du vorhin gesprochen hast, den du zu Beginn deiner Diagnose hattest, hast du den immer noch?
Wir wohnen gemeinsam. Ich sage vorsichtshalber so.
Und wie geht es dir damit? Hast du, also stärkt er dir den Rücken oder seid ihr eher so eine WG?
Kann man ja so ein WG nennen, das wäre besser. Rücken verstärken, also er hat schon ein oder anderes gemacht, das kann ich nicht verneinen. große Hilfe war es auch beim Deep Flip gewesen nach dem OP oder jetzt die letzten Zeiten, weil er selber auch gesehen hat, wie er mich allein gelassen hat, hat er schon bei ein oder anderen Sachen schon gut geholfen. Aber es ist schon sehr stressig. Ich muss selber sehr stark bleiben. Grund dafür ist auch die finanzielle Lage, da ich lange Zeit auch krank war. Das hat dann sich so ergeben, dass wir immer noch zusammen gleichen Raum sind. Im Endeffekt, man vergisst man ja einige Sachen nicht. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Man ist an diesem Zeitpunkt so hilflos. Du musst das so überlegen, ich kam wegen ihm hierhin. Ich hatte hier keine Freunde. Wir hatten eine Corona gehabt. Meine Arbeitskollegen sind im Schwarzwald. Also ich war völlig allein gelassen. Und das hat diese Situation natürlich verschlimmert. Und zu Hause, wenn man ja so eine Person hat, dann muss man ja wirklich stark bleiben. Weil ich habe auch einiges erlebt, was ich für keine Frau auch wünschen würde, wie zum Beispiel nach dem Brustamputation, sozusagen Amputation, dass ich keine Frau mehr bin.
Das hat er dir gesagt?
Ja, sowas vergisst man ja nicht.
Nee, sowas vergisst man nie wieder.
Darum ist man ja an jeder Hilfe angewiesen, weil diesen blöden Situationen muss man ja stark bleiben.
Aber wie hast du es geschafft, da stark zu bleiben?
Ich habe mich schon zusammengerissen, das muss ich schon sagen. Das war sehr schwierige Zeiten gewesen. Dank meinen Psycho-Onkologen habe ich dann auch auf den Beinen geblieben.
Bist du jetzt wieder arbeiten? Wie ist denn dein Leben jetzt?
Seit Februar arbeite ich wieder. Ich bekomme vorher meine Unterstützung von der Arbeitgeber. Das hat mich auch sehr gefreut, nach 2,5 Jahren, dass sie mich wieder einen Job zurückgenommen haben. Das war auch eine Chaos gewesen mit dem Wiedereingliederung. Keiner wusste nichts davon und das war hin und her dann. 8 Wochen hatte ich dann Wiedereingliederung gehabt. Davor sollte ich mich auch entscheiden, ob Teilzeit oder Vollzeit. Dann bin ich wieder im Berufsleben jetzt reingekommen. Ich habe so einen tollen Arbeitgeber, der hat mir die Möglichkeit gegeben, die 60 Tage Urlaub sollte ich dann auch so teilen, dass ich nur am Montag und Mittwoch arbeite, so dass ich zur Ruhe kommen kann. Ich werde jetzt auch nicht überflutet mit den Aufgaben und der Einstieg hat mir deswegen relativ einfach gelungen.
Okay, das heißt, das Arbeiten, da bist du froh, dass du jetzt wieder arbeiten kannst, dass du wahrscheinlich auch wieder Geld verdienst, denke ich mal, ne?
Genau.
Und was sind deine Pläne für die Zukunft?
Ja, für die Zukunft. Ich möchte endlich im Beruf wieder weiter vorankommen. Das ist mir sehr wichtig, aber ich möchte auf keinen Fall Stress mehr haben. Ich möchte ein ruhiges Leben durchführen. Im Job, die Zeiten sollen auch möglich reduziert bleiben und ein ruhiges Leben auch allein möchte ich durchführen.
Allein, also du möchtest da gerne ausziehen. Ja. Soweit ich das in Erinnerung habe, hast du doch eine Eigentumswohnung irgendwo im Norden von Deutschland. Genau. Willst du da den Ort wieder wechseln?
Nee, nicht unbedingt.
Also du bist da unten, hast dich eingewöhnt da, wo du jetzt lebst, ja?
Richtig, und die Therapien und so weiter laufen ja doch noch. Und deswegen ist das mir vor allem lieber, dass ich zuerst dann hier bleibe.
Ja, du hast erzählt, dass du mit deinen Narben große Probleme hast. Also ich weiß ja, dass man sich selber ja immer aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Als ich dich fotografiert habe, da waren die Narben ja noch relativ frisch, ne? Das ist jetzt vielleicht 6 Monate her. Und ich persönlich fand das gar nicht so schlimm und ich finde auch das Ergebnis wunderschön. Wie kommst du denn damit zurecht und was tust du dafür, dass du dich in deinem Körper wieder ein bisschen wohler fühlst?
Ja, mit dem Narben ist das so eine Thematik. Mit der Zeit hat das sich jetzt verbessert, aber die Narben sind für mich immer noch so eine große Thematik, weil laut die Ärzte sind Keloiden entstanden. Sie werden auch irgendwann mal blasser, aber die sind immer noch rot. Das heißt, nach dem Angleich ist 1 Jahr her und es ist immer noch der Zustand da, wie vorher. Und am Bauch ist das noch am schlimmsten. Seit 2021 habe ich die Narben dort. Die werden jetzt langsamer blasser. Jeden Tag 2-mal massiere ich meinen Narben immer noch, damit sie ein bisschen glatter werden und ein bisschen besser werden können. Was es aber so geändert hat, zumindest wenn ich zum Schwimmen und so weiter gehe, ist das nicht mehr so ein schlimmes Gefühl wie früher.
Ich finde, das ist auch ganz wichtig, weil die Narben gehören jetzt zu deinem Körper dazu. Und wenn du die so betrachtest, als wären sie irgendwie ein störender Fremdkörper, dann ist es, glaube ich, schwer, sich grundsätzlich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen. Und aber nur, wenn du dich in deinem eigenen Körper wohlfühlst, kannst du dich mit der Zeit ja liebevoll annehmen, so wie du jetzt aussiehst. Also das ist ein Prozess, ne? Das geht bei vielen nicht von jetzt auf gleich, sondern das dauert einfach.
Ja, klar. Man muss sich ja auch vorstellen, Narben aussehen. Bei mir waren sie um die 100 Zentimeter gewesen. Ja, das ist nicht wenig einfach. Dann schaut man ja erst einmal nach, wie komme ich mit diesem Zeug dann zurecht.
Natürlich, genau.
Aber man lernt man ja aber mit der Zeit, dass man ja selber wert ist.
Ja.
Und dann kommt man ja auch damit zurecht.
Ja, ganz wichtig. Was für starke Gründe hast du denn für das Leben? Was ist denn dein Antrieb?
Ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben und ich möchte auch ein Teil von das Leben sein. Das ist mein Antrieb.
Ja, ja.
Ich gebe nicht auf. Egal, was passiert, wie schlimm diese Phase war, ich habe nie aufgegeben. Ich möchte auch nicht aufgeben. Das ist mein Antrieb.
Hast du denn so ein Vertrauen in dir, dass es auch wieder besser wird?
Tief in mir habe ich.
Das ist schön. Also ich habe auch das Gefühl, als wärst du ein bisschen offener als damals, als du bei mir im Studio warst. Total schön. Wenn du soweit bist, dass ich deine Bilder auch mit Gesicht zeigen darf, dann gib mir gerne ein Zeichen. Weil ich finde nämlich, tatsächlich ist dein Körper ein Beispiel dafür, wie so eine Operation, wie das auch danach aussehen kann. Ist der Arzt, der dich operiert hat, ist das ein plastischer Chirurg?
Der ist eine plastische Chirurg, eine sehr bekannte plastische Chirurg. Noch besser gesagt, eine Mikrochirurg, wenn ich nicht was Falsches gesagt habe. Weil bei so einem OP braucht man ja eine Mikrochirurg. Die sind sehr wenig, wahrscheinlich so europaweit 200, 300 Mikrochirurgen haben wir. Grund dafür ist, dass unter Mikroskop werden Gefäße genäht.
Okay.
Deswegen habe ich auch oben die dritte Rippe einen Knorpel dann auch abgesägt bekommen. Also darunter werden alles hier haben.
Okay. Krass.
Ja, wird alles zusammengeschnürt.
Da fühlt man sich doch so, als wäre der Körper eine Maschine, oder? Hier mal ein Stück weg und da mal was anderes ran. Es ist ja in Deutschland immer noch gängig, dass Frauen, die Brustkrebs haben und irgendwie an der Brust operiert werden, dass das gar nicht plastische Chirurgen machen oder so wie besten Fall noch dein behandelnder Arzt, sondern dass das von Gynäkologen übernommen wird. Und man sieht den Unterschied. Also man sieht echt den Unterschied. Manche Frauen haben so stark vernarbte Oberkörper, da denkt man gar nicht, dass das jemand gemacht hat, der auf diesem Gebiet erfahren ist. Und deswegen finde ich deine Ergebnisse wirklich, wirklich schön, obwohl ich auch verstehen kann, dass es schwer ist, mit diesen Narben umzugehen, gerade weil man ja kein Gefühl darin hat, ne? Und das ja am Anfang auch fast aussehen kann wie so eine Art Schweißnaht.
Stimmt. Apropos den Gynäkologen, mein erster Arzt war auch eine Gynäkologin gewesen, der diese Tumor entfernt hat und das Silikonimplantat reingesetzt hat, war auch eine Gynäkologin gewesen. Aber wenn es in Richtung nach plastischer Chirurgie geht, dann ist das diese Thematik mit dem Wiederaufbau, Eigenfett dann kommen erst einmal die plastische Chirurgen in Frage. Da hatte ich denn im Unglück den Glück gehabt, wahrscheinlich, dass dieses Ergebnis auch so gelungen ist.
Ja.
Weil ich hatte dir ja doch auch vorher die Bilder gezeigt. Das war völlig eine andere, vielleicht kannst du dich erinnern, das waren völlig andere Brüste gewesen. Ich hatte eine andere Form gehabt.
Das heißt, der plastische Chirurg hat schon deinen Körper nach seiner Vorstellung neu erschaffen, ja?
Richtig. Das kann man ja schon sagen.
Das erklärt ja vielleicht auch die Fotos, die er gerne davon haben möchte, dass er sich da auch selber ein bisschen auf die Schulter klopft, ja. Wobei ich immer noch total schockiert bin, dass du komplett nackt sein musst.
Ja, es ist halt so, jetzt, es hört sich jetzt komisch an, man akzeptiert das mit der Zeit, aber ich, wie ich gesagt habe, ich bin fest davon überzeugt, dass er jede Haltung sehen möchte, weil ich habe dir doch gesagt, von verschiedenen Sichten fotografiert werde ich immer. Grund dafür ist das, dass er die Haltung sehen möchte. Also wie sieht das aus, wenn du nach vorne bückst, dann kann es ja doch vorkommen, dass es auch unterschiedlich aussieht oder Form sieht auch ganz anders aus.
Aber das sieht man, wenn du ein Höschen anhast, trotzdem.
Aber den Bauch hast du vergessen.
Ja, ich meine, solange wie die Patienten das auch mitmachen und nicht sagen, Moment mal, das möchte ich jetzt nicht, ist das für ihn vielleicht auch einfacher, keine Ahnung. Wer macht denn die Bilder? Das macht aber schon eine Schwester oder macht das auch ein Mann?
Nee, also das sind nur Frauen, drei, vier Schwestern, die machen nur die Fotos. Du, da muss man erst einmal die Vertrauen bekommen, das habe ich schon zur Kenntnis genommen. Hätte ich diese Vertrauen nicht gehabt und hätte ich wirklich das Gefühl gehabt, dass dort was schief laufen würde, dann hätte ich im Leben nicht mehr weitergemacht. Weil da bin ich sehr empfindlich, auch von der Kulturkreis wahrscheinlich, weil ich nicht gewöhnt bin, so nackt rumzulaufen. Mir war das eh schon mal ein kompletter Kulturschock gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und wenn ich absolute Vertrauen nicht hatte, dann hatte ich einen Schritt nicht mehr weiter.
Ja, genau. Man lässt sich da am Anfang vielleicht noch so ein bisschen überrumpeln, aber spätestens nach dem zweiten, dritten Mal realisiert man dann, ob das sich jetzt tatsächlich so anfühlt, dass man das wirklich weitermachen muss oder nicht. Ne? Das spürt man ja irgendwie.
Eben, also sonst, wenn ich ein bisschen Bedenken hatte, dann hätte ich wirklich nicht zurückgezogen.
Hast du dir denn die Bilder zwischenzeitlich schon mal angeschaut?
Ich habe sie bis heute noch nicht angeschaut. Ich habe sie alle, aber die will ich, glaube ich, nicht sehen.
Das musst du ja auch nicht. Auch das kannst du ja total nach deinem Gefühl entscheiden. Vielleicht willst du es irgendwann mal sehen, wie sich das so über die verschiedenen Behandlungsschritte irgendwie verändert hat. Aber wenn nicht, dann nicht.
Ja, also irgendwann mal vielleicht. Deswegen nehme ich ja doch jedes Mal meinen USB-Stick mit und lasse sie dann draufspielen. Und mir ist es schon wichtig, wie mein Körper sich geändert hat.
Muss denn dein Körper jetzt noch weiterhin operiert werden? Du sagst ja, du bist noch in Behandlung. Was wird denn da jetzt aktuell noch gemacht?
Ich habe Wundheilungsstörung gehabt am Bauch. Und da ist ein kleines Loch entstanden. Deswegen habe ich eine kleine Luke. Und das wird mit meinem Fett wieder eingefüllt. Und oben der linke Brust hat eine Knickfalte bekommen, sozusagen. Und das wird korrigiert und der linke Brust, ja, ist größer geworden, deutlich größer. Jetzt mit der Zeit hat sich das bisschen noch geändert, also sieht tatsächlich noch größer aus. Und das Schönste ist, mein linker Brust verhandelt sich ganz komisch derzeit während meiner Periode. Ich bin beim Antihormontherapie, aber meine Periode bekomme ich noch. Und immer wenn ich meine Periode habe, dann wird er praller. Das heißt, so nach hin und her, weil es war auch eine gute Frage gewesen, was machen wir mit diesem Brust, MRT oder Mammographie? Dann Radiologe, Mammographie wollte er nicht machen. Und dann war das hin und her gewesen, Gynäkologe zwischen der Onkologe beziehungsweise der Gynäkologe-Onkologe. Musste mir alles abklären und dann haben sie mir gesagt, das sind ja doch Restbrustdrüsen geblieben. Deswegen reagiert er so
prall. Ja, klar. Krass.
Ja, der plastische Chirurg will jetzt aber eine Abklärung auch gerne haben. Was wird jetzt damit gemacht? Beziehungsweise sind Brustdrüsen geblieben? Wenn ja, müssen sie raus, das heißt neue OP, oder kann der Fett abgesaugt werden, dass es kleiner wird? Das muss abgeklärt werden.
Ach, okay. Also hast du immer noch nicht so richtig Ruhe damit?
Nee, leider nicht.
Aber ist es nicht, wenn man sich die Brust mit Eigengewebe aufbaut, sowieso so, je nachdem, wie viel man zu- oder abnimmt, dass sie sich entsprechend auch verändert?
Doch, das ist auch eine interessante Thematik. Bis mein plastischer Chirurg mir das gesagt hat, wusste ich nichts davon. Mein plastischer Chirurg hat dann gesagt, ja, wenn man ja zunimmt, weil das Bauchfettgewebe ist, nimmt der Brust auch zu. Mhm. Also mein Brust frisst mit. Das hat er nicht gesagt, ich sage es.
Ja.
Du, da hat er mir schon gesagt, allein wenn ich 500 Gramm zunehmen würde, würde man ja diesen Unterschied merken. Da habe ich gesagt, Applaus, Applaus, schön.
Genau.
Dann kann man da Eis sehen oder dann ja Schokokuchen.
Das heißt, du hast jetzt auch ein bisschen Druck, dein Gewicht zu halten, ne?
Ja, aber natürlich, jeden Tag stehe ich auf dem Wieger. Ich bin traumatisiert, deswegen. Neue Problematik, psychische Problematik habe ich zusätzlich bekommen.
Sehr schön.
Jeden Tag muss ich das auch erst einmal anschauen. Hast du mal zugenommen? Hast du nicht zugenommen?
Oh mein Gott. Das
Schlimmste kommt noch, wenn du ein Schokoeis gegessen hast und nächsten Tag noch deine Periode hast, dann wird das Doppelpraller.
Ach Mensch. Aber sag mal, wieso hast du denn deine Periode noch?
Ich habe das mit meinem Gynäkologen besprochen während der Tamoxifen. Kann es vorkommen, dass ich noch mal eine Periode bekomme, wurde es mir gesagt. Und ja, ich habe es halt. Aber so ich das fühle, seit Januar, glaube ich, bin ich schon im Wechseljahrschiene reingekommen. Ich habe mit der Tamoxifen ziemlich spät angefangen. Erst im 22. Oktober muss es sein. Grund dafür war ja doch die Kinderwunschbehandlung, die es über ein halbes Jahr gedauert hat. Und irgendwie, ja, ich bin irgendwie künstlich im Wechseljahr reingekommen, aber meine Periode habe ich noch. Das ist so ein Zwischenzeug habe ich momentan.
Aber das wird sich ja wahrscheinlich noch regulieren, ne? Mit zunehmender Zeit, dieses Tamoxifen musst du ja bestimmt auch über einen längeren Zeitraum nehmen, oder?
Insgesamt sollte das 5 Jahre sein und während der Kinderwunsch könnte das nach 2, 2,5 Jahre abgesetzt werden auf eigene Risiko.
Hast du das vor?
Ich möchte gerne noch ausprobieren, falls weil mein Körper mitmachen würde.
Ja, das heißt, was hast du dir jetzt für ein Limit gegeben? Wie lange willst du das Tamoxifen noch nehmen, bevor du dann eine Pause machst und das versuchst?
Falls, wenn die Bedienung erfüllt, das kann ich jetzt ja auch nicht sagen, dann möchte ich noch insgesamt so ungefähr 1 Jahr noch nutzen. Maximum.
Wahnsinn. Ja. Oh, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
Danke.
Ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich weiß, dass so ein Kinderwunsch wirklich übermächtig ist.
Stimmt.
Hast du denn mal überlegt, ob das vielleicht auch andere Wege für dich geht, zum Beispiel Adoption oder... Ja, weiß ich auch nicht. Sowas in der Art?
Ja, Adoption habe ich auch gedacht. Natürlich, das ist ja doch eine kleine Würmchen. Dann es ist ja doch nicht so wichtig, ob das sein eigenes ist. Ne? Wir wollen ja doch alle unsere eigenen Kinder haben, weil wir in einer Art ja doch selber egoistisch bisschen sind. Vielleicht. Für mich macht das keinen Unterschied, wenn das auch eine Adoption wäre. Nun würde ich mir gerne wünschen, dass das Kind schon Mutter, Vater, Kind in diesem Dreieck aufwachsen kann. Da diese Bedienung, sobald es nicht erfüllt, bin ich mir noch skeptisch, ganz ehrlich gesagt. Ja, ich bin ein bisschen so der klassische Typ. Muss nicht unbedingt mit meinem Vater dabei sein, das ist mir auch schon klar. Aber für gesunde Kinderpsychologie finde ich das schon sehr wichtig, dass das Kind auch in diesem Dreieck wachsen kann.
Das heißt, du brauchst erstmal einen passenden Mann an deiner Seite.
So sieht das aus.
Ja.
Das ist die schwierige Bedienung eigentlich, was ich nicht haben wollte. Also ich wollte ja doch eher schon alleine wohnen. Deswegen widerspricht mein Leben momentan sich so ein bisschen.
Ja, aber so ist alles offen und du wirst dir, also dir bleibt ja sowieso nichts anderes übrig, als dich darauf einzulassen und zu gucken, wo es dich hinführt.
Eben. Das ist die beste Lösung, weil desto mehr er sich so einengt oder immer sagt, ja, das will ich, das muss, das stresst man ja sich automatisch. Und genau das ist das, was ich eigentlich nicht mehr haben möchte. Ich möchte einfach noch gelassener und ruhiges Leben haben, das von Stress ein bisschen entsorgt ist.
Ja, ja.
Weil während meiner Krankheitsphase bin ich auch nicht zur Ruhe so viel nicht gekommen.
Natürlich, du musst dich ja auch erstmal davon erholen und da ist ja Stress das Falscheste, was du machen kannst, ne? Das wissen wir ja alle, dass Stress nicht gerade die Heilung fördert, also die emotionale und die körperliche.
Eben. Ja, apropos, dann sowieso habe ich jetzt momentan immer noch den chronischen Fatigue, chronische Erschöpfung, noch besser gesagt. Und das sieht man ja schon, der Körper wehrt sich immer noch beziehungsweise braucht viel Ruhe, viel Pause und der signalisiert sich sowieso momentan.
Ich habe letztens auch mit einer Frau gesprochen, die Fatigue-Coach ist. Und das ist auch ganz spannend, was sie erzählt hat, nämlich, dass es auch noch Jahre nach der Krebserkrankung fast die Hälfte aller ehemaligen Patienten betrifft. Also, dass die immer noch dieses Fatigue-Syndrom haben. Was tust du denn dagegen? Also, hast du da Mittel und Wege, die dir helfen, damit umzugehen?
Das ist auch ein ganz schweres Thema, finde ich. In der Reha habe ich schon einen Weg gefunden, kann ich schon so sagen. Ich muss es aber auch sagen, wann hat der Fatigue erst einmal angefangen? Darüber muss man ja überlegen. Bei mir war das, insgesamt hatte ich 7 OP gehabt. Nach dem letzten OP so hat das dann angefangen. Ich war einfach kraftlos gewesen. Nachdem ich das gemerkt habe, war das mir so schwierig zu regulieren. Wie komme ich damit um? Was kann ich ändern oder wie soll ich weiterleben? Und mit der Reha haben wir ein oder anderes dann auch in Balance bekommen. Aber das zu Hause zu behalten, war mir enorm schwierig. Dann habe ich erst einmal gelernt, wie ich auf mich zuhören kann. Mhm. Wann werde ich erschöpft? Was darf ich nicht machen, damit ich schnell ausgepowert bin? Das musste ich erst einmal lernen. Ich muss es schon dir so sagen, vor meiner Erkrankung war ich fast eine Powerfrau gewesen. Ich hatte keine Pause gehabt. Bis am Abend habe ich drum und dran gearbeitet. Und von so einem Muster in einem anderen Muster reinzugehen, war mir sehr schwierig. Also wo ich mehr Pause geben muss, wo ich auf mich zuhören muss, in so eine Muster reinzugehen, fällt eigentlich bis heute noch schwierig, weil ich neige immer noch in alte Muster reinzugehen. Wenn ich zum Beispiel Sport mache, dann sehe ich, ah ja, jetzt kann ich ein bisschen mehr, Körper wird gelenkiger, man will mal ja noch mehr machen. Aber dann auf nächste Sekunde merke ich, boah, da geht ja doch gar nichts. Ich kann nichts mehr. Und da muss ich wieder eine Stufe zurückschalten.
Das heißt, du musst deinen Körper ganz neu kennenlernen, ne?
Genau. Das fällt mir seit einem Jahr immer noch schwierig. Und ich habe es aber gesehen, dass es wirklich keine Lebensqualität ist. Und das ist, macht auch andere Sachen schwierig. Ganz normale Sachen, zum Beispiel Essen, Kochen, fällt mir ganz schwer bei einigen Tagen. Oder wenn ich bei einer Physiotherapie bin, wenn ich von der Physiotherapie im Bus zurückfahre, dann fast schlafe ich im Bus ein, weil ich sehr erschöpft dann bin. Oder wenn ich dann nur an diesem Tag ein bisschen mehr gehabt hatte, ich kann zu Hause diesen Weg überhaupt nicht mehr gehen. Man kann ja wirklich sagen, dass ich wie eine Betrunkene aussehe. Ich finde meine Beine nicht mehr, wo sie sind. Und damit zu umgehen, ist wirklich ganz schwer. Jetzt haben wir endlich mal mit den Psycho-Onkologen auch das so abgesprochen, dass ich auch eventuell in medikamentöse Therapie reingehe. Denen sind auch klar, dass es der Fatigue noch nicht so richtig recherchiert worden ist.
Ganz genau.
Genau. Und die Medikamente sind eigentlich antidepressiva, aber die können zumindest helfen, um eine halbe Stunde im Leben noch mehr zu gewinnen, sozusagen. Und da sollen wir jetzt anfangen.
Aber da gibt es tatsächlich auch wirklich Menschen, die sich darauf spezialisiert haben. Also ich weiß, dass das die Frau Dr. Han, mit der ich gesprochen habe, so macht, dass es ein 12-Wochen-Training ist und da nimmt die dich richtig an die Hand und begleitet dich und hilft dir so, die Fatigue besser zu verstehen und damit umzugehen. Antidepressiva ist ja, sind ja eigentlich Medikamente, die Menschen mit Depressionen bekommen, ne?
Genau.
Und das ist ja gar nicht das Gleiche.
Das wird für Ermüdung gegeben. Ich war auch ein bisschen verzweifelt. Dann habe ich aber darüber mit 2 unterschiedlichen Ärzten Termine genommen und dann habe ich da auch gesprochen. Die haben mir beide denselben Medikament empfohlen, wie immer noch. Also ich habe das nicht ausprobiert, ich weiß es noch nicht. Ich wollte das jetzt eine Tage dann ausprobieren, aber Rest kann ich noch nicht dir sagen. Natürlich, wenn man einen Fatigue-Coach hat, dann ist das völlig was anderes. Man muss aber erst einmal eine Vertrauenswürdige finden. Hier in meinem Umkreis ist das ein bisschen schwierig, weil ich wohne in Thyssen-Pampa.
Aber sowas geht vielleicht auch online. Also ich persönlich, und das ist aber nur meine persönliche Meinung, ich bin super vorsichtig, was irgendwelche Medikamente angeht.
Ich auch.
Und für mich wäre deswegen auch immer der erste Weg, vielleicht doch mir irgendwo Hilfe zu holen, wo man versucht, das so hinzukriegen. Wobei auch Sabrina ja sagt, mit der Fatigue, die wird jetzt nicht einfach weggehen. Du wirst lernen müssen, damit zu leben. Und das ist auch krass, ne? Weil das denkt man gar nicht. Also gerade wenn man jetzt an Krebs erkrankt ist, ja, okay, dann weißt du, alles klar, jetzt kommt wahrscheinlich eine ziemlich harte Zeit auf mich zu und ich brauche eine OP, ich brauche vielleicht eine Chemotherapie, ich brauche vielleicht eine Bestrahlung. Aber was das alles noch mit sich trägt, das ist einem ja überhaupt gar nicht bewusst. Und dass du noch Jahre danach auch vielleicht damit zu kämpfen hast, mit den Nebenwirkungen. Also das, ich finde das super erschreckend und darüber spricht ja auch kaum einer. Dabei gehört das ja dazu und ich finde auch darüber müsste man ja aufklären. Und es ist ja auch noch ganz neu, dass man überhaupt herausgefunden hat, dass die Fatigue keine Depression ist, die du danach kriegst, sondern dass das tatsächlich ja so ein Erschöpfungssyndrom ist, was mit der Therapie zusammenhängt.
Genau.
Aber da sind wir vielleicht insgesamt auch auf einem guten Weg. Also ich glaube, dass sich da auch viel tut und ich habe auch das Gefühl, dass sich die Leute mehr vernetzen und dass man mittlerweile mehr darüber spricht.
Das würde ich auch wünschen. Hoffentlich ist das so, weil das ist immer, für mich ist das Fatigue, Kinderwunsch, Krebs selbst, das sind alle die Tabuthemen leider noch heutzutage.
Ja, und dann trägst du nämlich die Sache, die du ja sowieso, den Schmerz, den du da in dir trägst und denkst zusätzlich noch, okay, ich bin wahrscheinlich relativ alleine damit. Mhm. Und das ist super traurig.
Und das Schlimmste kommt noch, wenn man ja wirklich den Tumor entfernt bekommt und die ganze Grundtherapie wie Strahlentherapie, Chemo hinter sich hat, dann ist das für die Ärzte alles schon geklärt, also dann ist das schon erledigt. Dann, obwohl die Heilungsgewährung ja erst 5 Jahre ist, zumindest mal im Brustkrebs, für den Ärzten hat man das Gefühl, ja, die hat ja doch jetzt eine Grundversorgung hinter sich, ist schon gut, abgeschlossene Akte.
Ja, genau, so nach dem Motto, du hast überlebt, jetzt kannst du mal schön dankbar sein.
Ja, eben, eigentlich danach beginnt das ja doch alles an, weil in diesem Zeitraum hatte man ja eh schon keine Kraft gehabt oder man war man nicht in diesem Fassungslage gewesen, um etwas, zu merken, ich bin erst im Reha zur Ruhe gekommen, konnte ich atmen, da habe ich gedacht, ja, was habe ich denn eigentlich gemacht? Was habe ich denn geschafft, habe ich mir gefragt, wo ich im Reha gekommen bin nach 2 Jahren. Und dann kam ich ein bisschen zur Ruhe und dann habe ich dann erst gemacht, boah, das und das habe ich noch vor mir. Das trifft noch meine Leben, das sind noch die Baustellen noch, was ich zusätzlich habe, durch die Krebserkrankung. Und das finde ich ja doch auch wichtig, dass die Patienten eigentlich danach auch starke Unterstützung bekommen sollen. Es sei es wie Fatigue und so weiter, weil, wie du auch gesagt hast, beim Fatigue zum Beispiel, da gibt es wirklich so viele Baustellen und du wirst dann allein gestellt, drum und dran. Weil bei mir zum Beispiel sagen sie alle, ach, diese Müdigkeit, aber sieht man ja nicht bei dir. Ja, schön, freut mich, aber sollte man ja zu mir das fragen oder in mir irgendwie lenken, dass man ja das sehen kann. Das sind solche Hindernisse. Lebensqualität ändert sich gigantisch. Man kann ja nicht Fahrrad fahren, man kann ja nicht schwimmen, man kann ja keine Buch lesen, Konzentrationsschwierigkeiten und alles schwebt sich herum. Das ist nicht mehr das alte Leben, was man ja annehmen kann.
Ja,
das ist ganz schwierig. Drum bin ich auch an meinem Arbeitgeber sehr dankbar, dass die mich sehr jetzt herrenlos gelassen haben. Ich muss mir nur weiterentwickeln. Da geben sie mir Zeit und Raum. Sie haben mich von Telefonaten rausgenommen. Ich darf ohne Telefonaten, ohne gestresst zu sein, mich nur für Lernen konzentrieren. Nach 2 Stunden darf ich Pause machen, weil ich ja dort die Erschöpfungssyndrom habe. Aber so viele Verständnis haben leider viele Arbeitgeber auch nicht.
Ja, genau. Und dann kommt ja bei vielen Frauen auch noch die finanzielle Situation dazu, ne? Zu all den Nebenwirkungen der Therapie, dann auch noch die Sorge zu haben, dass das Geld nicht reicht.
Das hatte ich auch.
Wie hast du das denn finanziell, genau, wie hast du das denn gestemmt?
Deswegen war ja doch das alles schwierig drum und dran gewesen. Ich war ja doch hier im Süden ganz alleine sozusagen. Und ich habe zuerst ein Krankengeld bekommen, wo das Krankengeld ausgegangen ist. Dann habe ich dann Arbeitslosengeld bekommen. Natürlich mit dem Arbeitslosengeld, da fängt das richtig an. Also das wurde dann richtig weniger. Und ich hatte noch zum Finanzieren diese Wohnung, was ich gekauft habe, im Norden gehabt. Und das war alles drum und dran ganz schwierig gewesen. hätte ich diese Schwierigkeiten nicht gehabt, ganz ehrlich gesagt, allein wegen der Fatigue, dann hätte ich mein Arbeitsleben auch nicht im Februar angefangen. Das hätte ich dann auch ein bisschen verzögert. Ich musste drum und dran sparen, ganz ehrlich gesagt. Aber wie du gesagt hast, Krebs kostet viel Geld. Es sei es Physiotherapien, es sei es die Fahrkosten, dorthin zu fahren, es sei es Creme, Medikamenten, was man immer noch zusätzlich bekommt. Das muss man ja wirklich alles finanzieren können. Das war wirklich ganz, ganz schwierig gewesen. Also da musste ich drum und dran um alles sparen.
Ja, aber das erklärt ja dann auch, warum du da mit deinem ehemaligen Partner noch zusammen in einem Haus wohnst, ne?
Eben, ja. Da hat er schon große Unterstützung gegeben, sonst hätte ich das nicht geschafft. Hier im Süden sowieso nicht, weil ich habe die Möglichkeiten schon geschaut. Die Mieten sind astronomisch und das war alles nicht möglich gewesen. Da musste man ja realistisch denken.
Ja, ja, richtig. Was man in einem Leben alles so erleben kann, also Wahnsinn. Einmal das Land gewechselt, einmal eine Krebserkrankung, dann lebt man von der einen Seite Deutschlands jetzt plötzlich an der anderen Seite Deutschlands. Wahnsinn. Eigentlich ein Wunder, dass man das überhaupt psychisch alles so verkraftet, ja. Von daher kannst du stolz auf dich sein, was du alles schon geleistet hast, auch zusammen mit deinem Körper.
Dankeschön.
Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für deine Offenheit und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Dankeschön, das ist ganz lieb, das wünsche ich dir auch. Hat mich sehr gefreut.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und freue mich wie immer, wenn du deine Gedanken dazu auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir teilen möchtest. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist ein Thema, das mir in meiner Arbeit immer wieder begegnet, aber oft in der Öffentlichkeit ausgeklammert wird. Hinzu kommt in vielen Fällen eine unsensible Kommunikation und wenig empathisches medizinisches Personal. Es muss so schwer sein, zusätzlich zu dem Verlust des unversehrten Körpers diese seelische Belastung zu tragen. Ich finde, dass wir auch darüber viel mehr und viel häufiger sprechen sollten. Vielleicht hast du wertvolle Tipps oder Erfahrungen, die das Leben nach einer Krebserkrankung leichter machen, die dich im Alltag glücklicher, entspannter und liebevoller mit dir selbst sein lassen? Dann lass es uns gerne in den Kommentaren auf Instagram @franziska-günther-fotografie da. Alle Infos zu meiner Arbeit, dem Podcast Lebe selbstvoll, meinem Fotoprojekt Schön und Stark und dem Fotoevent am 26. Juni findest du auf www.schönundstark.de oder auf meiner Homepage www.franziska-günther-fotografie.de. Beide Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Höre dir auch gerne die Podcast-Folge Nummer 18 an, in der ich mit Dr. Sabrina Hahn über das Thema Fatigue spreche. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Lebe selbstvoll, deine Franziska.